Georg Huntemann lebte von 1929 bis 2014. Er war bis 1987 Pastor der Bremer Martinikirche, in der heute unter anderem Olaf Latzel seinen Pastorendienst ausübt. Wir können nun durch Aufnahmen seiner Predigten einen Einblick in seinen Dienst und seinen Kampf für das Evangelium bekommen. Und damit herzlich willkommen zu Reformatio, dem Podcast der Bekennenden Kirche.
Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Das Wort zur Predigt hören wir im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums vom 11. bis zum 24. Verse, also lautend. Christus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngste unter ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach sammelte der jüngste Sohn alles zusammen und zog ferne über Land. Und daselbst brachte er sein Gut um mit Prassen. Da er nun all das Seine verzehrt hatte, kam eine Inflation durch das Land und er fing an zu darben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Magen zu füllen mit Rebern, die die Säue aßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viel Tagelöhner hat mein Vater, die Brot, die Fülle haben, und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringe das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebet ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringet ein gemästet Kalb her und schlachtet es, lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot, und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wir beten. Herr, unser Gott, wir bitten dich, sei du der Herr dieser Stunde durch Jesum Christum, unseren Heiland. Amen. Liebe Gemeinde, man nennt unser Zeitalter unter anderem auch emanzipatorisches Zeitalter. Das Wort Emanzipation ist ein Leitwort in unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Emanzipation heißt, aus der väterlichen Gewalt entlassen. Ich wiederhole, Emanzipation heißt, aus der väterlichen Gewalt entlassen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist der biblische Kommentar zu unserem Denken über Emanzipation. Um es kurz gleich von Anfang an zusammenzufassen, die Bibel sagt ihr Nein gegen die Emanzipation. Schon wer Gott anredet im Vater unser, wer sagt, unser Vater im Himmel bekennt sich ja zum Vater und kann deswegen nicht die Loslösung von der väterlichen Gewalt betreiben. Christentum ist in seiner letzten Konsequenz gegen die Emanzipation. Dass die Emanzipation nicht neu ist, sondern dass es das seit eh und je gegeben hat, ja, dass der Sündenfall Adams im Grunde genommen ein Akt der Emanzipation ist, weil er selbst Gott sein will und auf Gottes Wort nicht hört, spricht die Bibel mit unüberbietbarer Deutlichkeit aus. Man könnte so sagen, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der permanenten emanzipatorischen Unternehmungen, nämlich sich immer wieder von Gott loszulösen, um den eigenen Weg zu gehen, der dann ins Verderben führt. Auch dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn handelt von diesem Thema. Der verlorene Sohn will sich losmachen. Deswegen geht er ja verloren. Er will sich losmachen von seinem Vater. Der Vater ist repressiv, würde man heute sagen. Der Vater ist für ihn ein Element der Unterdrückung. Er will er selbst sein. Er will sein eigenes Leben führen. Und sagt nun zum Vater, gib mir das, was mir gehört. Gib mir den Teil der Güter, der mir zukommt. Das Erbrecht des Alten Testamentes sieht solch eine Möglichkeit vor, dass man vorher, bevor der Vater gestorben ist, das Erbe auszahlt. Wobei der ältere Sohn 2/3 und der jüngere Sohn 1/3 bekommt. Aber solange der Vater lebt, hat er den Nießbrauch dessen, was er seinen Söhnen gibt. Sie dürfen es also nicht verbrauchen, sie bleiben es ihm schuldig. Sie müssen es für ihn und vor ihm verwalten. Dieser emanzipatorische Sohn, von dem das 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums handelt, begeht eine doppelte Schuld. Erstens, er kann nicht warten, bis der Vater gestorben ist. Er will vorher über alles frei verfügen. Das Zweite, seine zweite Schuld, das, was er bekommen hat und eigentlich nur für den Vater verwalten darf, verbraucht er, wird von ihm, wie die Bibel es ausdrückt, verprasst. Der Sinn für uns aus diesem Gleichnis ist folgender. Wir sind alle auf dem Wege, das, was wir haben an irdischen Gütern, an Leben, an Gesundheit, loszureißen aus der Macht Gottes, es für uns zu nehmen, so als ob Gott tot wäre. Wir reißen es von ihm los, wir bitten nicht mehr um das, was wir bekommen, und wir danken auch nicht mehr dafür, was wir von ihm erhalten haben, sondern wir nehmen die Schöpfung als ob sie uns so alleine gehört und verbrauchen sie. Das ist unsere Schuld, dass wir mit Welt und mit unserem Leben so umgehen, als gehörte es uns, und die Wirklichkeit Gottes nicht mehr respektieren, nicht mehr auf ihn hören. Und weil wir nicht mehr auf ihn hören, sind wir sprachlos geworden. Wir können auch nicht mehr mit ihm reden. Der Mensch ohne Gebet, wer Gottes Wort nicht hört, wird ihn auch nicht anrufen, wird auch nicht zu ihm beten. Er wird nicht bitten und er wird nicht danken. Er ist mit seinem Stück Welt Mutterseelen allein. Was aber von Gott losgerissen wird, ist zu vergleichen einem Zweig, der von einem Baum abgebrochen wird. Er wird verwelken und die Kraft des Lebens verlieren. Das muss dieser verlorene Sohn erfahren. Er hat sein Gut losgerissen aus der Macht des Vaters. Der Sinn des Gleichnisses, das Jesus hier erzählt, ist ja, der Mensch behält hier etwas für sich, reißt es los von Gott, und das, was er dann in den Händen hält, verdorrt. Du kannst noch so viele Güter haben, du kannst noch so reich sein, du kannst vor Gesundheit strotzen. Alles, was du losreißt von Gott, verdorrt dir in deinen Händen, macht dich nicht glücklich, gibt dir keine Zufriedenheit. Und das muss dieser Mensch hier erfahren. Aber es geht noch einen Schritt weiter und tiefer hinein in den Bankrott. Es heißt hier in diesem Gleichnis, dass er die Schweine hütet. Er ist also im heidnischen Land, denn im damaligen Israel gab es keine Schweine. Das Schwein war ein unreines Tier und es ist für den Juden bis heute. Er ist also im heidnischen Land, in einem gottvergessenen Land, und hütet Schweine. Der Prophet Jesaja spricht an einer Stelle davon: Ihr esset Mäuse und Schweine. Das Schwein war im Lande Kanaan Symbol für eine Muttergottheit, Symbol des Erdigen, Symbol der Fruchtbarkeit, Symbol der Erde, die sich gegen Gott stellt, Symbol einer Natur, die nichts vom Schöpfer Gott wissen will. Wenn es hier heißt, von dem verlorenen Sohn, dass er die Schweine hütet, ist das der Ausdruck dafür, dass er ganz und gar der Erde verfallen ist, dass er nur auf die Erde sieht, auf seine kurzatmigen Wünsche, dass er keinen Horizont mehr hat, dass er nicht mehr in die Weite blickt, dass er keine Perspektive mehr hat. Er ist an die Erde gebunden, an seine kurzatmigen Wünsche, an die kurzatmigen Erfüllungen, die die Erde, die das von Gott losgerissene Leben gibt. Er ist ein Sklave geworden. Er kann sein Haupt nicht mehr emportragen. Er ist geknechtet, geknebelt durch die von Gott losgerissene Schöpfung. Allgemein leben wir so, wie dieser verlorene Sohn zu der Zeit in diesem Gleichnis, als er die Schweine hütete. Wir haben unseren Blick auf die Erde gesenkt. Wir sehen nur kurzatmig dieses, was wir heute bekommen, und wir sind geleitet durch die Wünsche und durch die Begierden des Tages und der Stunde. Das ist heute unsere Situation allgemein in der modernen Gesellschaft. Man will nicht den Blick aufrichten, man will nicht den Vater Gott im Himmel, sondern nur diese Erde, gebannt und fixiert durch diese Erde und durch diese Welt in einer atheistischen, gottlosen Gesellschaft. Das Bedeutende in diesem Gleichnis ist, dass der verlorene Sohn diesen Zustand als einen Bankrott seines menschlichen Daseins erlebt. Das muss nicht unbedingt so sein. Es kann ein Mensch, ich sage das jetzt im übertragenen Sinne, die Schweine hüten, es kann ein Mensch durch die Erde gebunden sein, der Erde verfallen, den kurzatmigen Wünschen und kurzatmigen Erfüllungen, ohne dass er dabei erlebt und erfährt mit klarem Bewusstsein, dass er im Bankrott ist. Nur der von Gott Erwählte, nur dieser erkennt dann, wenn er so durch die Erde fixiert ist, seinen persönlichen Bankrott und dass er so nicht weiterleben und so nicht weiter existieren kann. Nur der Erwählte, von Gott Erwählte, erfährt diesen Zustand als einen Todeszustand. Nur er leidet bewusst unter dieser Weltverfallenheit. Und noch etwas. Nicht nur leidet er unter Weltverfallenheit, dann könnte er sagen, ja, warum bin ich der Welt verfallen? Und er würde vielleicht Gott oder die Umstände oder das Schicksal anklagen. Nein, es kommt noch etwas hinzu. Er erfährt einen Bankrott seines Lebens, gleichzeitig aber auch lernt er, dass dieser Bankrott seine Schuld ist. Er sieht die Ursache seines Bankrotts. Ich habe mich gelöst von Gott. Ich bin aus dem Vaterhause aufgebrochen. Der Bankrott ist die Konsequenz der Emanzipation. Das ist die Erkenntnis des erwählten Menschen. Und deswegen kann er umkehren. Der heidnische Mensch wird weiter das Bedürfnis haben, mit den Schweinen aus einem Troch zu fressen. Vielleicht noch etwas mehr zu bekommen, noch erdiger zu werden, nach sich noch mehr in dieser Erde, in dieser Welt zu suhlen. Er wird weiter kurzatmig und mit auf die Erde gesenkten Blick durch dieses Leben gehen. Aber nicht so der Christ. Er vollzieht die eigentliche Revolution als die Umkehr zu Gott. Es gibt keine tiefgreifende Revolution als diese Umkehr zu Gott. Man erfährt darin den Bankrott, man ist es leid, man ist es müde, so gesenkt und schnüffelnd über diese Erde zu schleichen. Man will sein Haupt wieder aufheben, man will hinein in die Freiheit, hin zu dem Gott, der im Himmel ist, zu unserem Vater im Himmel. Das ist die Umkehr. Durch den Tod ins Leben, so wie der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist die Bekehrung. Bekehrung, dass du erlebst, ja, hier so kann ich nicht mehr weiter. Mit diesem auf den Boden gesenkten Blick. Ich will aufbrechen in die Freiheit. Ich will beten und bekennen. Unser Vater im Himmel. Es ist also einmal, dass der Erwählte den Bankrott erfährt, dass ihm die Augen aufgehen für die Realität der Welt und für die Realität seines Daseins. Es ist zweitens, dass er seine Schuld erkennt, auch die Ursache der Schuld. Er hat seinen Vater verlassen. Und drittens, ich will zurück. Buße heißt ja, ein Blick auf den hebräischen und griechischen Sprachsinn. Rückkehr. Ich will zurück. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater. Vater, Gott, der Vater. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das gibt es nicht in anderen Religionen. Das gibt es nicht im Islam. Gott, der Vater, Gott, der sich über uns erbarmt, weil wir seine Kinder sind, das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Der Sohn kehrt zurück zum Vater. Vater ist der gnädige Gott. Es ist der Gott, der hier nicht abrechnet. Es ist der Gott mit offenen Armen, der mit offenen Armen seinen Sohn empfängt. Denn er ist ja schon durch die Toten durch zum Leben vorgedrungen. Er hat ja schon die Strafe hinter sich. Wer sich aufmacht zu Gott und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Wer so spricht, ist ja schon hindurch, ist ja schon durch die Zone des Todes hindurchgegangen, in den Bereich des Lebens. Deswegen keine Abrechnung mehr hier in diesem Gleichnis, keine Strafe, keine Aufzählung von Sünden. Im Gegenteil, ihm wird, dem verlorenen Sohn, wird ein Ring an den Finger gesetzt. Zeichen, dass er kein Sklave ist, ein freier Mann, ein Sohn des Vaters, ein Sohn Gottes. So euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei. Und so wie wir den Vater haben, sind wir wirklich frei. Gott ist nicht, wie die Propagandisten des Atheismus heute sagen, ein Element der Unterdrückung, sondern Gott ist der Garant unserer Freiheit. Das ist die Aussage dieses Gleichnisses. Sohnschaft heißt Freiheit. Wer sagen kann, unser Vater im Himmel erhebt sich über diese Erde zum Vater im Himmel und hat die Freiheit und hat Teil an der Freiheit, die der Vater im Himmel ist. Aber die Lüge Satans redet uns ein, nein, du musst von Gott frei werden. Die Lüge Satans will uns zum Symbol der Muttergottheit ja eben dahin führen, dass wir die Schweine hüten, unser Blick auf die Erde gesenkt ist und wir schnüffelnd, kurzatmig und dumm durch dieses Leben dahin schlurfen. Das ist dann auch durch Diktatoren am besten zu beherrschen. Ein Mensch nämlich, der an Gott, den Vater im Himmel glaubt, der gleichsam von ihm den Ring bekommen hat, sagen wir, die Taufe, das Zeichen des Bundes, ist unbequem für jede Diktatur. Unser Vater im Himmel, darin liegt Freiheit. Vater im Himmel, darin liegt Gnade, darin liegt Liebe. Darin liegt für dich, für dein Beten, die Bedeutung, du darfst keine Angst haben vor Gott, wenn du beten willst. Du darfst nicht sagen, oh, wie kann ich vor ihn treten? Denn wenn du sagst, wirklich aus ganzem Herzen sagst, Vater im Himmel, bist du ja schon durch die Todeszone hindurchgetreten zum Leben. In dem Augenblick, da du betest, Vater im Himmel, ist das ein Bekenntnis der Rückkehr zu Gott, der Hinwendung zu Gott. Ist es ein Ausdruck der Revolution, die sich in deinem Herzen abgespielt hat. Bist aus der Knechtschaft durchgedrungen in die Freiheit, hütest keine Schweine mehr, sondern bist Sohn Gottes. Für unser Gebet, für unser Beten des Vater unsers sind hier drei Bedeutungen, die wir festhalten. Vater im Himmel, das ist frohe Botschaft, das ist Gnadenwort. Vater im Himmel heißt, dieser Vater im Himmel hat Macht. Es ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Es ist der Gott, der dein Gebet erfüllen kann und der die Macht hat. Er allein hat die Macht. Und wenn du betest, unser Vater, dann bedeutet es, dass dieser Vater dir gehört, dass es dein Vater ist,
der dich erwählt hat, dem du gehörst, der dich nicht loslässt, so wie er den verlorenen Sohn in diesem Gleichnis nicht losgelassen hat, sondern durch den Tod hingeführt hat zum Leben. Ja, wenn wir sagen, unser Vater, wenn wir so anfangen zu beten, unser Vater im Himmel, ist es ein Bekenntnis zur Gnade und ein Bekenntnis zur Macht und ein Bekenntnis zur Liebe und ein Bekenntnis zum Erwähltsein, dass wir sagen können, auch für unser Leben gilt, durch dich, von dir und zu dir hin sind alle Dinge und dir, o Gott, sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Und das war's auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Reformatio. Schauen Sie doch mal auf der Internetseite der Bekennenden Kirche vorbei, www.bekennende-kirche.de. Dort finden Sie die Beiträge aus dem Podcast und können die Zeitschrift Bekennende Kirche abonnieren. Wir senden sie Ihnen dann zu, ganz wie Sie möchten, als PDF oder auch gedruckt. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns darüber, wenn Sie diesen Podcast bewerten und uns weiterempfehlen. Überlegen Sie doch mal, ob Sie uns durch eine kleine oder große Spende einmalig oder regelmäßig unterstützen, damit wir die Inhalte weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen können. Wir bedanken uns bei allen aktuellen und zukünftigen Unterstützern, wünschen allen Zuhörern Gottes Segen und sagen Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe von Reformatio.